Hallo und herzlich willkommen aus dem deutschen Haus in Cortina, aus dem House of Friends zusammen mit dem österreichischen Team. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und ich freue mich, dass ich auch diesmal wieder einen Gast habe. Und zwar ist es diesmal die Rollstuhl-Basketballerin, deutsche Athletensprecherin und Mitglied des DOSB-Präsidiums, Mareike Miller. Grüß dich.
Hallo.
Wie passt das alles auf eine Visitenkarte?
Tut es eher nicht.
Nee, ne? Da fehlt eine Sache. Meistens die Rollstuhlbasketballerin, glaube ich, ne?
Ja, oder das sieht man eigentlich am meisten insofern, ne?
Ja, genau, das sieht man eigentlich am meisten. Bevor wir zu dir kommen, ein bisschen über dich reden, müssen wir erstmal natürlich mit dem Highlight des Tages reinstarten. Das war nämlich Gold. Und zwar im Riesenslalom der Damen. Annalena Forster sichert sich da Platz 1.
Ich weiß, wie viel harte Arbeit in dem Riesenslalom gesteckt hat die letzten paar Jahre. Und dass da eben letzte Saison ist eigentlich der Knopf aufgegangen ist und ich endlich eben den Riesenslalom-Ski verstanden habe, den Schwung verstanden habe und jetzt auch endlich schnell im Riesenslalom Ski fahren kann. Das fühlt sich so gut an, dass ich das heute auch hier umsetzen konnte, weil das ist ja dann noch der nächste Part, den man schaffen muss, das dann im Rennen umzusetzen. Und deswegen fühlt sich die Medaille einfach riesig an für mich.
Ja, und Ihre Paradisziplin, die kommt erst noch, nämlich der Slalom. Also da auf jeden Fall dicken Glückwunsch erstmal, oder? Sie liefert ab.
Ja, absolut. Also was sie hier abreißt, ist echt großartig. Auch mit dem Sturz, den sie sogar in einem Rennen hatte, dass sie sich da so wieder fokussieren kann und den Hang so runterprescht, wie ich heute live sehen konnte. Ist schon echt cool. Beeindruckend.
Die Konkurrentin Audrey Pascal Secco, die stürzt beim vorletzten Tor und hat somit keinen zweiten Lauf. Das fragen sich auch immer viele, wie knapp war es denn? Diesmal gar nicht so knapp, weil sie eben leider nicht in diesen zweiten Lauf gehen konnte. Aber du hast gerade schon gesagt, du warst auch vor Ort. Wie hast du da so die Stimmung aufgefasst an der Piste, am Hang?
Ja, also die Stimmung war sehr gut. Morgens natürlich noch ein bisschen ruhiger beim ersten Lauf, aber gerade beim zweiten war richtig Stimmung da, die Tribüne war voll und wir haben Annalena jetzt auch schon sprechen können und sie selber sagt auch, also gerade auch der Sturz der Konkurrentin hat schon auch ein bisschen was mit ihr gemacht. Da hat man natürlich schon auch vielleicht doch ein bisschen mehr im Hinterkopf, dass die Piste doch ein bisschen huckelig ist, und dass sie sich da insofern fokussieren konnte und dann die Stimmung wahrgenommen hat und wir sie ins Ziel feiern konnten, war umso schöner.
Es ist ja schon immer irgendwie diese Anspannung, die man da hat, ne? Also es ist ja dieser erste Lauf, da werden die Zeiten genommen und dann geht ja der zweite quasi, rückwärts wäre jetzt das falsche Wort, aber die schnellste Person aus dem ersten Lauf startet als letztes und sie muss dann wirklich warten und diese Anspannung, die man hat und dann klappt es aber. Man kommt ins Ziel, dreht sich um, guckt auf die Leinwand, sieht die grüne Zahl aufleuchten, die in dem Fall ja heißt, man hat den Vorsprung quasi vor der Nächstplatzierten. Wie schätzt du das ein, wenn man immer so eine Erwartung hat, also sowohl von außen als auch von dir selbst, da fällt dann ja auch totaler Druck ab, wenn man da ins Ziel kommt, oder? Oder wie sind deine Erfahrungen mit solchen Erwartungen, die an jemanden gestellt werden oder die man selbst an sich stellt?
Ja, ich glaube, letztendlich ist da jeder tickt auch ein bisschen anders, was jetzt so die innere Erwartung oder der äußere Druck letztendlich ist. Ich kenne es selber so natürlich gar nicht mit den Zeiten, die dann so an der Tafel stehen. Aber ich glaube schon, dass es natürlich mit jedem etwas macht, was dann da oben, also alleine dieser Moment, das zu lesen, welchen Platz man hat. Ich glaube, was dabei wirklich am allermeisten überwiegt in dem Moment, ist einfach die Freude zu sehen, da steht eine Eins. Also da geht es auch gar nicht so um die Zeit, sondern wirklich so diese Bedeutung von, man hat Gold gewonnen.
Ja, aber dieser Druck, wie hast du das oder wie regelst du das in deiner Sportlerinnenkarriere?
Ich meine, letztendlich ist es ja immer so, dass man irgendwie vor so einem Wettkampf doch eine gewisse Nervosität und Anspannung in sich trägt und man lernt mit der Zeit damit umzugehen und da hat jeder so ein bisschen seine eigene Methode. Bei mir ist es so, dass ich einfach ein sehr logisch denkender Mensch ist, der irgendwie so ein bisschen faktenbasiert einfach sich so ein bisschen auf den Gegner zum Beispiel fokussiert und insofern sehr taktisch aufs Spiel sich fokussiert und da einfach reinarbeitet sozusagen und dadurch auch so ein bisschen die Gedanken weglenkt von den Gefühlen sozusagen. Und ja, aber da muss halt jeder auch wirklich für sich so seine Methode finden. Und ich glaube, auch gerade bei Annalena hat man heute gesehen, sie hat da ihren Weg und schafft das super gut, genau in den entscheidenden Momenten auch da zu sein.
Ja, wie praktisch für dich, wenn du das so rational angehen kannst quasi und dadurch, ja, ich sag mal, erstmal das Emotionale ausblenden kannst. Das ist ja eigentlich super. Also für die Sportart ist es super.
Ja.
Oder kann das Emotionale nicht auch ein bisschen pushen?
Doch, total. Ich glaube, ich bin in gewisser Weise auch ein relativ nüchterner Mensch, was natürlich auch im Teamsport nicht automatisch dann so unbedingt immer hilfreich ist, weil es natürlich auch total hilft, dass man sich gegenseitig einfach auch pusht und Energie gibt und das ist dann was, wo ich umso mehr aus mir rauskommen muss, um natürlich auch das in der Mannschaft zu geben.
Aber es hat ja geklappt. Wir kommen gleich nochmal zu dir und dem, was so geklappt hat. Erstmal aber nochmal springen wir zurück in den Wettkampftag. Paralympics-Premiere gab es zum Beispiel von Maja Fügenschuh und Guide Johanna Holzmann. Mhm. Sie werden Neunte, also ein super starkes Debüt. Johanna, Maja ist ja auch erst 17 und dann wirklich nachgerückt noch zu diesen Paralympics. Und da wollen wir sie natürlich gerne beide nochmal hören.
Überhaupt hier am Start zu stehen, ist ja schon für uns oder für mich ein Riesenerfolg. Von dem her sind wir, glaube ich, beide mega happy mit dem heutigen Tag.
Auf jeden Fall, also sehr super Kulisse, wirklich zum Aufsaugen und Genießen von Maja, ist ein richtiger Fanclub da. Ich bin ja auch aus dem Allgäu, deshalb fühlen wir uns da beide angesprochen und abgeholt und wirklich super Stimmung hier, also ein Traum zum Skirennen fahren.
War denn der zweite Lauf tatsächlich jetzt noch besser als der erste?
Doch, deutlich besser. Also ich glaube, wir haben uns da Stück für Stück rangetastet und gesteigert, von dem her, ja.
Ja, sehr schön, das zu hören. Kannst du dich noch so an dein Debüt erinnern? Also entweder erstes Länderspiel, was dann wirklich auf internationaler Ebene ja immer spannend ist, oder vielleicht sogar erster Paralympics-Einsatz. Wie war das da bei dir?
Ja, ich kann mich an beides noch erinnern. Ich muss tatsächlich sagen, mein allererstes Länderspiel habe ich spontan abgesagt, weil ich als Trainerin bei Jugend trainiert war und wir Bundesliga geworden sind und ich dann den Trainer gefragt habe, ob ich nicht vielleicht doch am nächsten Tag nachkommen kann, um ja das noch zu genießen. Und ich war damals aber noch nicht fest im Kader. Ich hätte einfach meine ersten Testspiele auch mitmachen dürfen und insofern war es natürlich noch nicht so die Situation, wo ich dann ja überhaupt gefragt war oder klar war, wie viel ich da spiele. Und das ist insofern auch kein Problem. Und ja, mein erster Einsatz war damals bei den Paralympischen Spielen in London gegen die USA. Und ja, es war einfach ein großartiger Moment, da irgendwie Teil der Mannschaft zu sein. Ich wurde eingewechselt auch für einige Minuten und habe da versucht, einfach mein Spiel zu machen und irgendwie einen Teil dazu beizutragen. Und am Ende war es ein richtig erfolgreiches Turnier. Also ich glaube, es war insofern auch ein sehr bedeutender Start sozusagen in mein erstes paralympisches Turnier.
Finde ich ja schon immer spannend, weil das ja auch so unterschiedlich sein kann. Ne? Du wirst quasi in so eine Mannschaft reingeworfen und vielleicht ist die Führung schon wahnsinnig hoch, vielleicht ist es noch knapp, dann wird der Trainer es vielleicht sogar eher gar nicht machen oder die Trainerin. Aber da ist ja so ein Wettkampf hier an der Skipiste, wo du alleine bist, alle Kameras sind aber erstmal da. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, ja gut, ich habe ja mein Debüt, ich muss jetzt ja auch nicht liefern, keiner erwartet jetzt eine Medaille. Aber es ist schon irgendwie interessant zu sehen, wie unterschiedlich das ist vom Einzelsport zum wirklichen Mannschaftssport in dem Sinne.
Ja, in gewisser Art und Weise schon, wobei irgendwo ähnelt es sich natürlich trotzdem, weil am Ende ist es natürlich trotzdem so, dass man individuell in irgendeinem Moment aufs Feld kommt und dann halt leisten muss. Und egal in welcher Situation das Spiel gerade ist, ist es an der Stelle natürlich trotzdem so ein bisschen der Moment, wo okay, jetzt kommt man aufs Feld und jetzt zählt's. Und das insofern kann man schon durchaus vergleichen. Aber klar, was so ein bisschen verlässlicher ist, man weiß so ein bisschen seine Reihenfolge, wann man dann starten wird und dass es halt auf jeden Fall kommen wird, während man natürlich bei der Einwechslung so ein bisschen drauf wartet, wann entscheidet der Trainer jetzt, dass es dann soweit ist.
Ja, das stimmt. Was noch fehlt, ist die stehende Klasse, aber Paraski Alpin. Andrea Rotfuß wird da Vierte, auch sehr emotional im Interview danach gewesen. Ich habe in der ersten Folge ja hier von den Live-Folgen, wenn man sie so nennen möchte, aus Cortina mit ihr sprechen können. Wer da nochmal die Hintergründe will, warum es bei ihr einfach so emotional auch ist, hört da gern nochmal in diese Folge auch rein. Und ja, wieso sie auch trotz jetzt verpasstem Podium, wo ja viele vielleicht sagen, vierter Platz ist doch scheiße, ist doch knapp vorbei, wieso sie aber so zufrieden ist. Und wir hören es nochmal kurz von ihr direkt nach dem Rennen.
Ja, allein schon hier zu sein ist ein Grund zum Feiern. Und mit zwei vierten Plätzen, wer hätte das gedacht? Vor allem vor einem halben Jahr war es eigentlich noch nicht mal sicher, ob überhaupt leistungssportmäßig das wieder überhaupt alles möglich ist. Und da jetzt wirklich so mir dieses Geschenk selber gemacht zu haben oder machen zu dürfen und ja auch die Bestätigung bekommen für das, was an dem, was ich festgehalten habe, was so unglaublich ja, nach weit weg irgendwie ausgeschaut habe und ja, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen die schon hinterfragt haben und gemeint haben, so, ha, ist das überhaupt noch das Richtige? Wäre es jetzt nicht vielleicht dann doch Zeit zum Aufhören und vielleicht will der Kopf und der Körper einfach nimmer. Ich glaube, all die Zweifler habe ich jetzt so ein Stück weit Lügen gestraft.
Hast du sie vielleicht so sehr Lügen gestraft, dass du Lust kriegst?
Nein. Also ich meine, man darf sich ja immer ändern. Also wenn die Zeit ein bisschen vergeht, wenn man älter wird, dann sieht man ja oft die Dinge auch ein bisschen anders. Aber Stand jetzt wird es in 4 Jahren nichts geben.
Ja, also keine Teilnahme für sie an den nächsten Spielen. Ich würde da mal ein Fragezeichen hinter machen. Wer weiß, sie sagt zwar sehr strikt nein, aber sagt ja auch wieder, jeder kann sich irgendwie entwickeln oder verändern. Also mal gucken. Ihre Geschichte ist für mich bisher aber wirklich irgendwie so ein bisschen eine der Spiele, also so aus deutscher Sicht jetzt. Ne? Das ist jetzt gar nicht die Medaillenabräumgeschichte, aber einfach diese Comeback-Story nach, ich glaube, es waren 600 Tage, habe ich irgendwo mal gehört, die sie raus war. Das ist irgendwie schon irre, dass sie dich dann wieder in die Weltspitze so zurückgekämpft hat, oder?
Ja, absolut. Ich kenne sie auch schon viele Jahre und freue mich einfach zu sehen, dass sie da ihren Weg wieder in den Sport gefunden hat. Und sie war schon immer auch in einer stark umkämpften Wettkampfklasse da am Start. Und ja, dass sie in der Konkurrenz dann eben auch Vierte geworden ist, zeigt halt auch, sie ist nicht nur mal wieder dabei gewesen, sondern sie hat wirklich an sich gearbeitet und ist konkurrenzfähig zurückgekommen. Ich hätte ihr auch so gegönnt, dass sie hier mit einer Medaille nach Hause fährt. Ist natürlich schade, dass sie so haarscharf dran vorbei ist, aber einfach schön zu sehen, dass sie da genau das auch überhaupt so genießen kann.
Ja, auch die Freude im Ziel, da hat ja noch nicht mal, glaube ich, irgendwie direkt ein Sieg oder irgendwas aufgeleuchtet, sondern einfach das war wirklich einfach schön zu sehen. Ja. Anna-Maria Rieder ist auch gefahren in diesem Rennen, sie wird Siebte, das nur noch zur Chronistenpflicht, ist auch noch jung, also wird auch noch viele Spiele vor sich haben und dann noch viele Chancen haben, sowieso. Kommen wir mal zum Eishockey. Das gab es heute auch noch. Deutschland hatte es da mit der Slowakei zu tun und es ging um den Einzug in die Platzierungsspiele. Also spielt man um Platz 5 oder spielt man um Platz 7 bei diesen Paralympics. Und das Team lag 2-0 vorne, dann 2-3 hinten und am Ende 4-3. 4 Tore von Felix Schrader und damit der Sieg in der Overtime. Wir hören ihn einmal selbst dazu.
Geiles Spiel, wir haben hart gekämpft. Nach der 2-0-Führung dachte ich eigentlich, dass wir uns das leichter machen, aber wir wollten es anscheinend nochmal richtig spannend haben. Und trotz Rückstand nochmal wieder richtig Gas gegeben, aufgeholt und uns in der Overtime, auch mit Unterzahl noch. Also mehr Krimi kannst du eigentlich gar nicht mehr bei so einem Eishockeyspiel reinbringen. Ja, und wir haben es gemacht, ne? Geil.
Ja, für dich als Teamsportlerin, was denkst du über sowas? Das ist ja nervenaufreibend, wenn man ne, irgendwie so denkt, jetzt haben wir es eigentlich gerade einigermaßen sicher. Mhm. Oh no, was ist denn jetzt los? Mhm. Dann wieder auf Motivationsauftrieb, weil du den Ausgleich machst und in die Overtime kommst. Nervenspiel.
Absolut. Höhen und Tiefen der Emotionen, wobei in gewisser Art und Weise man natürlich vor allem eben auch nicht zu sehr irgendwo gelassen wahrnehmen darf, dass man jetzt irgendwie in Führung ist und genau das, da stolpert dann man doch umso mehr ab und zu mal drüber. Aber ja, am Ende ist einfach schön, dass man auch gerade so ein Spiel, was halt auf Augenhöhe ist und wo beide Mannschaften entsprechend ihre Tore schießen, eben auch als Sieger vom Feld gehen kann. Ich glaube, das überwiegt sowieso dann jede Emotion.
Jetzt geht's gegen Italien nochmal. Gegen die wurde in der Gruppenphase verloren, knapp. Vor, ich glaube, 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es. Jetzt geht es eben nochmal um Platz 5, nochmal gegen Italien. Wie schätzt du das auch ein, wenn man quasi auch noch gegen eine Kulisse spielt? Mhm. Ist das motivierend oder ist das deprimierend?
Ich durfte es spannenderweise bei allen Paralympischen Spielen selbst erleben, dass wir in London gegen Großbritannien im Viertelfinale sogar gespielt haben, gegen Brasilien in der Vorrunde in Rio damals. Und in allen Fällen, auch bei den anderen Spielen, ist es immer was Schönes, was Besonderes. Ich meine, dass die Halle voll ist, dass da einfach Stimmung ist, ist unglaublich und eigentlich so das, was ja auch das Highlight eigentlich an den Paralympischen Spielen ist, dass so ein Hype für die Sportart da ist. Es ist aber natürlich auch besonders, wenn eigentlich die Zuschauer für die andere Mannschaft sind und ja, die Brasilianer haben ja sowieso ein bisschen Temperament, die haben natürlich ein ordentliches Pfeifkonzert gegeben. Die Engländer, ja, die dann teilweise auch ausgebuht haben oder so, das sind natürlich auch alles besondere Situationen und gerade in so einem Entscheidungsspiel vor so einer Kulisse macht das schon auch was mit einem. Ich glaube, es ist sicherlich zum Vorteil, dass sie gerade auch gegen Italien schon mal gespielt haben jetzt, dass sie insofern sich darauf einstellen können, was da für eine Kulisse ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt ein Entscheidungsspiel und insofern hoffe ich, dass sie das für sich annehmen können und insofern sich einfach auch drüber freuen können sozusagen. Ich erinnere mich noch in London, wie Großbritannien das ganze Publikum, so laut sie das ganze Spiel waren, auf einmal doch sehr still wurde, was dann natürlich insofern positiv auch was mit einem machen kann und dass sie insofern vielleicht so einen Moment für sich mitnehmen können.
Also die Motivation haben sie bestimmt auf ihrer Seite oder man sagt ja manchmal auch das Momentum, weil man einfach jetzt so gepusht ist durch diesen Overtime-Sieg. Sowas ist ja schon sehr emotional. Sie waren eben auch hier im Deutschen Haus zugeschaltet. Mhm. Da wirkte das alles sehr reserviert und cool, würde ich es mal nennen. Ne? Sie saßen alle da irgendwie in so einem Raum. Dann wurden sie gefragt, ob sie denn jetzt auch sich vielleicht was gönnen und ein bisschen feiern. Dann wurden nur die Wasserflaschen hochgehalten. Hätte ich jetzt auch nicht direkt erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eigentlich eine lustige und eine feierwütige Truppe. Mhm. Aber ja, die scheinen jetzt wirklich dann umzuschalten, weil sie sagen, nee, wir sind hier noch längst nicht fertig.
Ich denke, sie haben sich halt einfach schon auch mehr vorgenommen und möchten jetzt eben auch wirklich diesen letzten Sieg und sind darauf voll fokussiert und das eben in letzter Konsequenz, so wie wir es dann ja sehen und hören konnten. Und ja, da versucht man halt auch natürlich irgendwo fokussiert zu bleiben und insofern denke ich auch, sie haben das Momentum auf ihrer Seite, dass sie auch gerade so ein enges Spiel jetzt mit einem Sieg beenden konnten, sorgt ja auch dafür, dass sie auch in einem knappen Spiel gegen Italien einfach wissen, okay, sie können auch in der Overtime halt den Sieg holen und ich hoffe, dass sie da insofern ihr Spiel machen und das genauso nutzen.
Wir drücken Ihnen die Daumen, das Spiel ist am Samstag, wann es genau ist, das werden wir dann nochmal in der nächsten Folge euch sagen, das ist, kriegen wir noch raus bis morgen. Das steht auch schon fest. Ich habe es nur ehrlich gesagt noch nicht immer auf meinem Zettel hier aufgeschrieben. Wer sich jetzt auch fragt, was ist denn in Tesero los? Langlauf, Biathlon, wieso gibt es davon keine Ergebnisse? Da war heute Pause. Da geht es dann morgen wieder zur Sache. Da kommen wir auch gleich nochmal dahin, was dann ansteht. Erstmal nochmal kurz zu dir. Du bist ja Sommersportlerin, 2016 Silber in Rio gewonnen mit der Mannschaft. Was wäre eigentlich dein Wintersport?
Puh, ja, wahrscheinlich schon die Abfahrt. Also da so den Hang runter pesen, das ja, sieht gut aus. Und tatsächlich habe ich es in der Jugend auch schon mal gemacht und es hat mir immer Spaß gemacht. Aber da war halt durch meine Knie auch sehr schnell Schluss mit. Und insofern ist es im Moment auch nicht mehr realistisch. Aber genau, das kann ich mir immer gut vorstellen.
Eben, das wäre natürlich jetzt verletzungsanfällig nicht perfekt für dich, glaube ich. Was wäre mit Curling? Da braucht das deutsche Team noch
das
ein bisschen.
Das passt zu meiner taktisch-logischen Denkweise. So, also es ist definitiv eine Option, theoretisch.
Ja, genau. Rational rangehen ist da gut.
Ja, so ein bisschen mit Übersicht und Geschick und Taktik, doch, das wäre auch eine Option.
Hast du es mal ausprobiert?
Habe ich tatsächlich. Wir haben in den USA tatsächlich mal mit unseren Rollstuhl-Basketball-Mannschaften von der Uni so einen kleinen Ausflug gemacht zum Curling und es war ganz witzig.
Achso, wer weiß. Also Herr Bundestrainer im Curling, gut zuhören, vielleicht gibt es da jemanden. Hast du mal darüber nachgedacht, irgendeine Wintersportart denn zu machen? Weil es gibt ja nicht viele, es gibt Merle Menye, es gibt Katrin Marchand, die als Beispiel jetzt mal bei beiden Spielen teilnehmen. War das für dich mal in irgendeiner Art und Weise eine Idee?
Es hat sich bei mir tatsächlich nicht so angeboten. Zum einen, weil ich viele Jahre in Hamburg gelebt habe, da ist der Wintersport doch relativ weit weg. Und zum anderen, weil auch tatsächlich im Rollstuhlbasketball beim Teamsport wir mit der Bundesliga-Saison im Winter ja doch auch durchgehend Spielbetrieb haben und insofern sich das tatsächlich relativ schlecht mit einer zweiten Sportart kombinieren lässt.
Das ist der Nachteil, wenn man Hallensportart macht, weil da geht natürlich der Winter auch.
Ja, absolut. Und wenn man das 17 Jahre ganzjährig macht, da bleibt halt nicht viel Luft für was
das
anderes.
Das ist schwierig, ja. Genau. Gut, wer weiß, wie es ist. Vielleicht kommt das Curling ja noch dazu. Du bist ja so gesehen auch in offizieller Funktion hier. Du bist für den DOSB hier, für den Deutschen Olympischen Sportbund. Wie versuchst du da auch so ein bisschen Paralympics und Olympics zu verbinden? Und wenn ja, wie kann man das machen, wenn man in der Funktion für das Präsidium des Olympischen Sports bei den Paralympics ist? Führt man einfach viele Gespräche? Du bist oft ja auch hier, weil hier viel passiert im Deutschen Haus.
Ja, also für mich verbinden sich da natürlich schönerweise auch zwei Welten, weil ich ja auch als Athletensprecherin des Paralympischen Sports natürlich die Athleten gut kenne und freue mich insofern irgendwie mit der Verbindung da zu sein. Aber genau, ich bin explizit auch als Repräsentantin des DOSBs da und versuche da durchaus das ein oder andere Gespräch zu führen und eben einfach vor Ort präsent zu sein und den Verband gut zu repräsentieren und werde sicherlich vor allem auch die Eindrücke entsprechend mitnehmen in den Verband.
Wie ist das, wenn du denn hier auf Athletinnen und Athleten triffst? Also spricht man dann eher so über einen Wettkampf oder über vielleicht Privates oder einige kennst du gut, andere hast du vielleicht auch noch nie kennengelernt. Also sowas durchmischt sich ja auch.
Also tatsächlich genau das, von bis. Also manche kenne ich besser, da fragt man mal, wie es zu Hause so läuft. Bei anderen, ja, wenn es halt gerade heute einen Wettkampf gab, den ich auch gesehen habe, dann spricht man vielleicht auch mal darüber. Genau, und ansonsten gibt es natürlich auch den einen oder anderen, wo es einfach mal ums Kennenlernen geht und genau.
Hältst du da zu vielen Kontakt, also zu vielen, die du jetzt nicht unbedingt auch in deiner Sportart sowieso kennst, sondern auch welche, die sonst eigentlich gar nicht in deinem Dunstkreis unterwegs sind?
Ja, also ich meine, privater Natur, man versteht sich ja einfach mit manchen dann gut und bleibt ein bisschen in Kontakt. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich als Athletensprecherin auch versuche, zu allen Sportarten einen Kontakt zu haben, beziehungsweise auch ganz formell jedes Jahr im Austausch bin über die Athletensprecher. Und insofern da auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit gegeben ist, dass man irgendwo im Austausch ist, aber nicht zwingend mit jedem einzelnen Athleten.
Bist du denn in deiner Rolle als Athletensprecherin dann auch wirklich das Jahr über viel in Deutschland unterwegs bei allen möglichen Sportarten? Oder wie funktioniert das dann?
Nee, das wäre tatsächlich irgendwie nicht leistbar. Ich bin in dem Ehrenamt ja gewählt, um letztendlich in Gremien beizusitzen und die Perspektive der Athleten mitzunehmen. Und da versuche ich natürlich gezielt thematisch auch in den Austausch zu gehen. Das geht aber viel natürlich auch per E-Mail-Anfragen, per Telefon, den Austausch. Und dann, ja, so wie es mir mein eigener Sport und auch das Berufsleben, was man ja irgendwo zur Lebensfinanzierung auch noch braucht.
Ein bisschen.
Genau, ist dann so, wie es halt drumherum ermöglicht ist, dann eben auch im Austausch zu sein oder eben auch über Veranstaltungen so wie hier natürlich trotzdem irgendwo in Kontakt mit den Athleten zu sein und das insofern ja, mit gut zusammenzubringen.
Wie sieht deine Zeit jetzt hier vor Ort noch aus? Bleibst du bis zum Ende oder was guckst du dir noch an?
Ich bin morgen nochmal beim alpinen Wettbewerb der Männer. Und bin dann tatsächlich auch nur bis Samstag da. Genau, waren jetzt 3 volle Tage sozusagen, die ich hier mal vor Ort sein konnte. Es waren jetzt auch meine ersten Paralympischen Winterspiele und insofern freue ich mich natürlich einfach in dem Rahmen überhaupt mal die Chance zu haben, vorbeizuschauen und denke, die 3 Tage haben wir auch gut voll ausgenutzt. Genau, morgen steht auch nochmal ein Besuch im Deutschen Haus dann an und dann geht es aber Samstag auch wieder nach Haus.
Und eine Sache gelernt, die du schon mir im Laufe des Abends heute erzählt hast, mit Sneakern in den Schneestellen, dafür ist es dann egal, wie warm es ist, doch zu kühl wahrscheinlich.
Ja, eigentlich weiß man es ja, aber wenn man da so den ganzen Vormittag steht, hätte man vielleicht doch die Stiefel einpacken können. Aber es ist halt doch immer so ein großes Gepäckstück, wo ich irgendwie dachte, ja, das wird schon reichen, wenn es jetzt so Mitte März langsam ein bisschen wärmer wird. Aber wäre schon praktisch gewesen.
Also noch irgendwie die Lammfellsohlen für morgen reinlegen.
Ja, so.
Oder Mülltüten um die Füße.
Ja, wobei es gibt auch tatsächlich die Gummimatten, die teilweise auf dem Schnee liegen, dass man da besser laufen kann und nicht so schnell ausrutscht. Und auf denen steht sie es auch ganz gut. Also vielleicht einfach zwischendurch mal schnell doch einen Schritt zur Seite und ein Stück weiter von der Strecke wegstehen und dann geht es schon.
Das ist der Place to be für morgen. Beziehungsweise heute, wenn ihr diese Folge hört. Und deswegen gucken wir auch mal, was heute auf dem Programm steht. Ab 9 Uhr Riesenslalom der Herren. Ich sag mal nur die Nachnamen schnell. Glötzner, Rauen mit Guide Wilke und deswegen mit Vorname Leon Gensert, den wir auch hier im Podcast etwas länger begleitet haben, der startet in seiner Paralympics-Premiere. Also nochmal ein Debüt. Und dann ab 10 Uhr Biathlon-Sprint-Verfolgung. Erstmal die Qualifikation und ab 12.30 Uhr dann die Finalläufe. Und da muss ich jetzt nochmal durchrattern, weil das so viele sind, nur mit den Nachnamen. Es sind Walter, Katzmeier, Volkert, Bold, Rechtenwald, Messinger, Lemke, Meier, Ehler, Wicker und Eskau. Und wer sich jetzt so ein bisschen in den letzten Folgen oder letzten Tagen mit den Paralympics auseinandergesetzt hat, wird mitbekommen haben, dass da die eine oder andere Person dabei ist, die schon eine Medaille gewonnen hat. Und deswegen auch die Chancen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht morgen auf eine Medaille nochmal gegeben sind.
Ja, absolut. Es sind starke Sportlerinnen und Sportler, die da an den Start gehen, die es schon bewiesen haben und insofern eigentlich auch nicht den Stress haben, dass sie jetzt unbedingt noch eine Medaille schaffen müssen und insofern hoffentlich da befreit voll ihre Leistung abrufen können und wir dann wieder morgen was zu feiern haben.
Wir werden es verfolgen und wir werden es vor allen Dingen berichten in der nächsten Folge. Vielen Dank, Mareike, dass du die Zeit hattest und heute mit dabei warst.
Danke dir.
In diesem Sinne machen wir die Mikros aus und sagen Tschüss und Ciao.